Da habe ich aktuell knapp 80 Leute in der Community, die ich jetzt schon seit ein, zwei Jahren kenne und einfach sehe, wie die sich entwickeln, wie die ihre Business aufbauen, wie sich unsere Beziehungen weiterentwickeln, wie wir uns auf Live-Events immer wieder sehen. Und diese Tiefe, die da entsteht zwischen Business-Freundschaften, das ist was ganz Besonderes. Und da habe ich halt Bock, immer mehr meine Zeit und Energie reinzustecken, als in noch weitere 10.000 LinkedIn-Kontakte.
Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Ich bin Felix, dein Host, und gemeinsam spreche ich mit meinen Gästen über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um die spannendsten Success-Stories und die größten Business-Fuck-Ups, du erhältst auch Einblicke hinter die Kulissen. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge.
Willkommen zurück im Podcast. Thomas, schön, dass du da bist.
Hi, freue mich, hier zu sein.
Eine Remote-Aufnahme über Zeitzonen hinweg. Wie viel Uhr ist es gerade bei dir?
Es müsste jetzt nachmittags um 15.30 Uhr sein hier in Bali.
Ah, mach mich ruhig neidisch, ja. Bali klingt auf jeden Fall, als wäre es da jetzt schön warm, Sonne und Wohlfühlen.
Absolut. Wir hatten seit heute Morgen um 8 durchgehend Hardcore-Schauerregen. Man hätte es in Florida direkt als Hurricane bezeichnet. Es hat aber zum Glück mal so ein bisschen Kühle reingebracht, weil grundsätzlich ist es nämlich sehr, sehr warm, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön.
Ja, Schauerregen haben wir hier in Deutschland durchgehend, also von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob der Regen irgendwie bei Lufttemperatur 25 Grad ist oder bei in Deutschland 2 bis 5 Grad. Das ist schon so ein bisschen anderer Regen dann.
Total. Also ich bin heute Morgen direkt, als ich aufgewacht bin, dann nackt in den Pool gesprungen und habe mich auf die Luftmatratze gelegt und habe mich von oben beregnen lassen. Ja, also das würde ich in Deutschland vielleicht nicht unbedingt machen.
Ja, okay. An dieser Stelle legen wir jetzt auf, weil ich möchte nicht noch trauriger sein über mein Dasein hier im kalten und verregneten Deutschland. Ja, Thomas, lass mal vorne anfangen. Wir kennen uns über zwei Ecken. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Björn Kuttenbach, und der hat uns zusammengebracht, hat uns connected und hat gemeint, hey, ihr zwei solltet euch mal kennenlernen, ihr seid beides coole Typen. So, und jetzt sitzen wir hier hinter Mikrofon. Wir haben uns ja vorab schon so ein bisschen ausgetauscht, und ich würde sagen, Thomas, damit auch alle Zuhörer wissen, wer du bist und damit ich dich auch noch ein bisschen besser kennenlerne, erzähl mal, wer du bist und wie du es geschafft hast, jetzt hier in Bali auf einer Luftmatratze zu liegen.
Alright. Ich erlaube mir mal ganz kurz zum Anfang zurückzuspulen, ja. Also Sido würde jetzt singen, ich bin im Ostosten aufgewachsen, ja. Ich bin von der polnischen Grenze aus einer wunderschönen Stadt namens Eisenhüttenstadt und bin dann dort nochmal auf dem Dorf aufgewachsen. Vielleicht kennt der eine oder andere Asterix und Obelix. Da waren die irgendwann mal bei den Amerikanern, und als man die noch nicht entdeckt hatte, dachte man ja, die Welt sei flach wie in einer Pizzascheibe. Und wenn man an das Ende dieser Welt kommt, fällt man runter und dann ist vorbei. Da habe ich quasi gewohnt, ja, also genau an dieser Grenze. Und ich bin in Henzendorf quasi aufgewachsen, und ein Dorf weiter war Reicherskreuz. Und da kann man einfach nur durch den Wald laufen, um da hinzukommen. Und danach kommt Polen. Und da ist auch nur Natur und nichts. Und wir hatten 150 Leute im Dorf. Alles, was wir hatten, war Family und Community. Als ich 11 Jahre alt war, ist dann aber meine Familie aufgrund von unter anderem wirtschaftlichen Herausforderungen auseinandergebrochen. Und gleichzeitig habe ich von dem Vater meines besten Freundes ein Buch in die Hand gedrückt bekommen. Vom Bodo Schäfer, ein Hund namens Money. Das ist ein wundervolles Kinderbuch, wenn nicht sogar Deutschlands bekanntestes Kinderbuch zum Thema Geld. Und in diesem Buch habe ich dann ganz schnell gelernt, dass weder meine Eltern schlecht, dumm oder böse sind, noch das Geld schlecht, dumm oder böse ist. Doch dass ich, wenn ich nicht möchte, dass mir das in meiner Zukunft mit meiner eigenen Familie passiert, reich werden muss. Und um reich zu werden, habe ich in dem Buch gelesen, das kann ich nicht machen, indem ich einfach nur irgendwie einen normalen Job durchführe. Ich muss dafür Unternehmer und Investor werden. Jetzt bin ich 11 Jahre alt, ich lese dieses Buch innerhalb von 1, 2, 3 Tagen. Vorher habe ich kein Buch angerührt. Also man hat mir ein Buch gegeben, ich habe das nach einer Seite in die Ecke gepfeffert und musste rausgehen, Fußball spielen, ja, weil ich ständig so viel Feuer unterm Hintern hatte, dass ich nicht stillsitzen konnte. Dieses Buch habe ich inhaliert, und ja, und da ist irgendwie für mich dann natürlich aufgrund meines Schmerzes und aufgrund meiner Erfahrung einfach dieser tiefe Wunsch entstanden, ja, über mich hinauszuwachsen und eben eine Zukunft für mich zu gestalten, wo mir das nicht passiert. So, jetzt spulen wir kurz ein paar Jahre vor. Ich bin 23, ich komme langsam aus dem Studium, habe Wirtschaftspsychologie studiert, habe mich ganz viel mit Behavioral Finance, also Finanzpsychologie, beschäftigt, und ich hatte so große Angst vor einem normalen Job, weil ich ja damals mit dem Buch gelernt habe, dass der mich nicht in meine Freiheit führt, dass ich mich aus Angst dann heraus selbstständig gemacht habe. Und dann habe ich so überlegt, was könnte ich denn machen? Und habe dann gedacht, ich möchte genauso Familien wie die meiner helfen, die gerade im Trennungs- oder Entscheidungsprozess vielleicht sind. Ja. Studien zeigen, wie das jede zweite Ehe, die auseinanderbricht, aufgrund von Geldproblemen auseinanderbricht. Habe ich gesagt, da möchte ich ansetzen, da möchte ich helfen, dass das nicht passiert, dass die wieder zusammenfügen, finden und ihre Beziehung sich sogar noch weiterentwickeln kann. Und gleichzeitig das Thema Kindererziehung zum Thema Geld in den Vordergrund schieben wollte. Weil ich gerne halt, ich habe von meiner Mutter mit 10 Jahren Haushaltsführung gelernt. Ich habe mit 3 Jahren angefangen, jeden Tag Geld zu zählen und zu sammeln und immer zu gucken, dass es irgendwie mehr wird. Und manchmal habe ich meinen Eltern Abendessen gemacht und dann 2 Mark abverlangt oder sowas. Ich habe als Jugendlicher Kaugummi-Zigaretten gekauft. Für 1 Mark gab es dann so diese 13er-Packung Kaugummi-Zigaretten. Und dann habe ich das einzelne Stück für 50 Pfennig an andere verkauft. Und selber noch 1 oder 2 konsumiert. Und also nicht geraucht,
sondern schon. Der Klassiker, ne? Die Kaugummi-Zigaretten auf dem Schulhof rauchen, wow.
Ja, genau. Wer hat es nicht getan, ja?
Schuldig.
Genau. Und ja, und so ist in mir halt einfach dieser Wunsch entstanden und dieser unternehmerische Gen sehr frühzeitig entstanden und dann dieser Wunsch, eben mehr rauszumachen aus meinem Leben. Und ich hatte immer aus dem Fenster geguckt und geträumt von der großen, weiten Welt und von den unbekannten Dingen. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit rein. Naja, und dann ging es halt los mit meinem Reichtum, ne? Nee, denkst du, erstmal 2,5 Jahre lang nur auf die Fresse gekriegt. Also du kannst dir so vorstellen, so ja, du nimmst meinen Kopf und du drückst ihn auf den Boden und du schiebst ihn einfach jetzt von A nach B, so ungefähr. Ja, so jeden Tag habe ich halt irgendwie auf dem Boden gelegen und versucht, da wieder rauszukommen. Jeden Tag Stehaufmännchen gespielt. Ich habe 2,5 Jahre lang so hart auf die Nase bekommen. Unterm Strich einfach unterm normalen Einkommensminimum verdient. Also im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit habe ich, glaube ich, pro Monat 530 Euro verdient. Im zweiten Jahr so ungefähr 720 und halt damit einfach meine Rechnung nicht bezahlen können. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann irgendwann von diesem Pferd, auf dem ich da geritten bin, abgestiegen aus meiner ersten Selbstständigkeit. Und habe dann über viele Wege den Weg in die weite Welt gefunden. Ich habe im Sales viel gearbeitet, in der Online-Marketing-Industrie, viele Coachings, Seminare, Trainings verkauft, Trainingsprozesse gebaut, Verkaufsprozesse gebaut, Leute dann geschult und trainiert in den Bereichen. Dann irgendwann auch für internationale Kunden. Mit 16 war ich halt im Ausland in Florida und habe halt dadurch ganz gutes Englisch gelernt und so konnte ich halt auch US-Kunden bearbeiten. Und 2019 bin ich in die große weite Welt gekommen. Und dann irgendwann gemerkt, ich bin halt kein Deutscher, ich bin halt irgendwie so ein World Citizen und habe mich dann 2021 während der Pandemie aus Deutschland auch abgemeldet, zu dem Zeitpunkt in Bali gelebt, hier dann einfach ja ein Stück weit ein Zuhause gefunden und so bin ich immer wieder jetzt hier und lande halt dann eben auf der Luftmatratze.
Ich glaube, du hast das genau richtig gemacht. Ne? Es gibt, glaube ich, schlechtere Orte als in Bali auf der Luftmatratze. Zumindest mal so aus meiner Empfindung heraus. Hört sich das nach einer super spannenden Reise an. Und ich finde den Aufhänger ganz cool, ne? Weil jeder, der Rich Dad, Poor Dad gelesen hat, der kann das 100% nachvollziehen, ne? Wie dieses Gefühl sein muss, wenn man, sag ich mal, aufwächst und das Thema Geld spielt zwar keine Rolle im Sinne von, deine Eltern lieben dich mehr oder weniger, weil ihr viel oder wenig Geld habt, aber trotzdem merkst du halt, ne, dass das Thema Geld so ein Faktor ist, so ein Schuh, der halt trotzdem drückt. Ne? Und wenn es halt geregelt wäre, dann würde das Allgemeinwohl der Familie vielleicht ein bisschen besser sein, ne? Wenn man einfach nicht diesen finanziellen Struggle hätte. Und diese Motivation finde ich total spannend. Und bei mir war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, hey, wir müssen jetzt jeden Euro umdrehen, sondern ich muss wirklich sagen, ich habe da echt Glück gehabt. Ich bin da sehr behütet aufgewachsen. Und meine Mutter war auch seit fast 35 Jahren selbstständig. Ne? Die hat sich immer die Zeit nehmen können für mich und die hat immer viel gearbeitet und hat alles möglich gemacht. Aber trotzdem habe ich auch immer so diesen Drang, und dieses Bedürfnis, das, was meine Mutter mir ermöglicht hat, meinen Kindern dann auch zu ermöglichen. Ja, und ich habe damals auch schon früh gesehen, okay, sie war selbstständig, also konnte sie gewisse Sachen machen, ne, die man vielleicht halt auch nicht machen kann, wenn man halt in einem Angestelltenverhältnis ist. Es ist ja egal, ob das jetzt sich Zeit nehmen ist oder einfach gewisse Sachen auch finanziell ermöglichen, Urlaube ermöglichen, ne, alles, was halt irgendwo dazugehört. Und das war bei mir die Motivation, wo ich gesagt habe, hey, sie hat mir das vorgelebt mit der Selbstständigkeit. Sie geht jeden Tag zur Arbeit und hat Spaß. Ne, sie ist jetzt 65 und sagt, ne, sie arbeitet weiter, bis sie in der Kiste liegt, weil das halt ihr Ding ist. Und ich habe ja gesehen, wie es mir ging. Ne, ich konnte in die Schule gehen, ich konnte studieren, ich konnte mir die Stadt aussuchen, wo ich studiere. Ich konnte ein Auslandssemester in Hongkong machen und ich wurde wirklich die ganze Zeit supported. Und das ist halt ein ganz, ganz tolles Gefühl, ne? Und ich habe dann auch dieses Bedürfnis, wenn ich dann Kinder habe, zu sagen, hey, meine Mom hat mir das alles ermöglicht. Ich habe den Anspruch an mich selbst. Ich möchte das meinen Kindern auch wieder ermöglichen, ne? So wie das jetzt ja auch bei dir der Gedanke ist. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Motivation, in Anführungszeichen reich zu werden. Ja, also reich, egal ob das jetzt, ne, wie man das definiert, was ist reich? Ist reich ein paar Millionen auf dem Konto oder ist reich, ich habe genug Kohle, um gewisse Sachen zu machen oder eben auch Freiheit, so wie bei dir. Ne, ich bin jetzt in Bali auf der Luftmatratze. Jeder definiert ja Reichtum anders. Ja. Und ich finde das aber eine total tolle Motivation. Und ich glaube, das ist auch sowas, was uns ganz gut verbindet, Thomas.
Schön. Ja, amen. Ich fand es toll, was du gerade über deine Mom gesagt hast. Also meine Mutter ist Kinderärztin. Und als Kinderärztin bist du eigentlich extrem gut aufgestellt. Und es sind halt einfach Dinge in unserer Familiengeschichte passiert, ja, wo jetzt weder meine Mom noch mein Dad was für kann. Wo sie trotz mit dem Gehalt einer Kinderärztin halt einfach extrem beschränkt war. Wir waren halt drei Söhne auch noch. Ja, meine Eltern hatten halt ein Haus gekauft, selbst gebaut, waren halt aber auch überstrapaziert, was viele eben machen. Ja, viele gehen halt in den Überkonsum. Das ist ja das typisch normale Ding, dass wir Konsumkredite aufnehmen, etc. pp. Wir kaufen oder Menschen kaufen, haben einen festen Job, glauben, den haben sie halt für immer. Auf dieser Basis holen sie sich dann einen Kredit, 25 bis 35 Jahre bei der Bank, um halt ein Haus zu kaufen, das Eigenheim. Und verstehen aber nicht, dass das kein Investment ist, sondern eine dicke, fette Verbindlichkeit, die sie halt viele, viele Jahre lang extrem eng schnüren kann. Und ich fand es halt einfach schade zu sehen, wie meine Mutter mir all diese Dinge ermöglichen wollte und sie auch diverse Dinge ermöglicht hat. Ich habe den Schmerz in ihr gesehen, wenn sie halt mir gewisse Sachen nicht ermöglichen konnte. Und das hat mir im Herzen so wehgetan, dass ich einfach gesagt habe, boah, diesen Schmerz möchte ich nicht nur für mich, sondern auch für meine Mom so lösen. Und das will ich meinen Kindern auch nicht antun, dass die durch diesen Schmerz gehen müssen. Ne? Also von daher, cool. Und dann habe ich meinen Ziehvater kennengelernt. Also das war, ich war Basketballtrainer 15 Jahre und dann kam halt eines Tages ein richtig cooler Spieler in meine Mannschaft. Und sein Dad, der hatte halt einen geilen Mercedes und irgendwann hat er, unsere Eltern haben immer die Kids dann und uns Trainer zu den Auswärtsspielen gefahren und wir mussten immer organisieren, wie er fährt. Und irgendwann war halt mal sein Dad dran. Und dann saß ich mit ihm in seinem Auto und dann erzählen wir über Gott und die Welt. Und er war halt Vertriebstrainer und Führungskräftetrainer und hat für geile Companies wie TeamViewer die gesamten Strukturen aufgebaut und ist einfach eine absolute geile Rakete und hat mich dann immer zum Essen mitgenommen, hat mir ganz viel beigebracht und ich war dann auf richtig geilen Seminaren mit ihm und habe dann mit Geschäftsführern von deutschen mittelständischen Unternehmen zusammen im Olympiastützpunkt Haber-Bischofsheim gefochten und gemerkt, boah, krass, ich fühle mich hier voll zu Hause und so mir auch halt die Welt ins Unternehmertum ermöglicht und er war selbstständig und die ganze Geschichte mit dem, du kannst dein Essen anrechnen lassen, du kannst deine Fahrten anrechnen lassen und so weiter, das fand ich damals einfach richtig cool, dass man halt quasi Privates und Berufliches so geil miteinander verbinden kann.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Faktor, ne? Dass du jemanden hast in deinem Umfeld, der so eine Art Vorbildsfunktion hat, ja, also zu dem du aufguckst, ne? Und das war bei mir so ein bisschen ähnlich. Ich habe dann auch immer mit Freunden und Bekannten von meinen Eltern viel Zeit verbracht, weil als Selbstständiger, du wirst ja überall mitgenommen von deiner Mutter. Man muss dazu sagen, meine Mutter war auch alleinerziehend, ne? Das heißt, ich habe jetzt nicht so diese Vaterfigur an meiner Seite gehabt, sondern meine Mutter hat mich ja überall mit hingenommen und dadurch, dass sie ja auch Gott und die Welt kennt, ne, du weißt ja, wie das ist, da kommt man einfach in Kontakt und da hast du auch mit den verschiedensten Menschen irgendwie zu tun und ich fand das in meiner Zeit, in meiner Jugend auch total prägend, dass du so viele unterschiedliche Eindrücke bekommst, so viele Leute kennenlernst, also das ist bei mir auch was sich ganz, ganz fest verankert hat und was jetzt auch einer meiner größten Antriebe ist, für meine eigene Selbstständigkeit und meine Motivation auch, mich mit Leuten zu vernetzen, jetzt gerade auch über LinkedIn. Viele machen das ja, weil sie denken, sie sind cool, wenn sie 6000 Kontakte haben. Ich bin aber der Meinung, ich freue mich viel mehr über den Mehrwert, den ich durch den Austausch mit anderen Leuten, wie jetzt eben auch mit dir, erreiche, ne? Einfach um andere Perspektiven kennenzulernen, um andere Menschen kennenzulernen, als dass ich mir dann irgendwo auf die Fahne schreibe, yo, ich bin jetzt cool, weil ich habe jetzt hier super viele Leute, die mir folgen.
Ja, voll. Ich kann es so nachvollziehen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was habe ich jetzt, 5400 oder sowas am LinkedIn und die stressen mich. Warum? Weil da ganz viele dabei sind, die ich gar nicht kenne und zu denen ich gar keinen Bezug habe und die auch überhaupt nicht in mein Themenfeld und mein Interessensgebiet passen. Und ich würde gerne irgendwie per Knopfdruck einfach jetzt aussortieren und nur die paar hundert oder meinetwegen tausend, keine Ahnung, behalten, die wirklich relevant sind und mit denen halt Beziehungen aufbauen. Also ich bin gerade so auf einer Journey von aussortieren und weniger ist mehr und Tiefe und Langfristigkeit sind so wertvolle Dinge. Ich beobachte jetzt, ja, ich habe ja diesen wundervollen Business Club, den Blue Ocean Business Club, den ihr jetzt hier in der Audiospur nicht sehen könnt, aber ich trage hier mein heißgeliebtes T-Shirt. Und da habe ich aktuell knapp 80 Leute in der Community, die ich jetzt schon seit ein, zwei Jahren kenne und einfach sehe, wie die sich entwickeln, wie die ihre Business aufbauen, wie sich unsere Beziehungen weiterentwickeln, wie wir uns auf Live-Events immer wieder sehen. Und diese Tiefe, die da entsteht zwischen Business-Freundschaften, das ist was ganz Besonderes. Und da habe ich halt Bock, immer mehr meine Zeit und Energie reinzustecken, als in noch weitere 10.000 LinkedIn-Kontakte.
Ja, es war jetzt so eine ganz, ganz coole Überleitung. Erzähl doch mal ein bisschen was. Was ist der Blue Ocean Business Club und wie ist es dazu gekommen?
Ja, also vielleicht kleiner Kontext dazu. Einer der Hauptgründe, warum ich in meiner ersten Selbstständigkeit gescheitert bin, war neben der Tatsache, dass ich einfach auf ein völlig falsches Pferd geritten bin, dass ich keine guten Kontakte hatte. Ja? Also ich kam ja komplett aus dem Akademikerumfeld und ich hatte keinen einzigen Unternehmer außer meinen Ziehvater um mich herum. Und ich habe dann erkannt, ich muss das ändern. Und dann habe ich mich angefangen mit primär älteren Männern, weil ich noch ganz stark immer nach diesem männlichen Vorbild gesucht habe, aber auch mit anderen tollen Menschen, Frauen, jungen Leuten, mich zusammengesetzt auf dem Café und immer gefragt, wen muss ich noch kennenlernen? Also eine der geilsten Fragen, die ihr Menschen stellen könnt, wenn ihr sie kennt, ist, hey, welchen Menschen gibt es in deinem Umfeld, wo du sagst, das ist der allerinteressanteste Mensch für mich, den ich unbedingt kennenlernen muss. Und so wurde ich immer weitergereicht und ich hatte damals keine Kohle. Das heißt, die haben dann oftmals das Essen oder den Tee für mich noch bezahlt, weil die mich so inspirierend fanden. Und ganz, ganz viele von denen haben sich selbst in mir wiedererkannt und haben dann einfach aus wirklich der tiefsten, gutmütigster Herzlichkeit mir geholfen, Orientierung zu finden und mit mir ihre Weisheit geteilt. Und ich saß halt einfach da und habe das alles wie ein Schwamm aufgesaugt. Und über Jahre hinweg mir ein geiles Netzwerk aufgebaut an Unterstützung. Also, sorry dafür. Es gibt diese eine geile Frage, wen kannst du nachts um drei anrufen, wenn bei dir die Kacke am Dampfen ist, wenn die Hütte brennt, der dich da rausholt? Und viele Menschen haben darauf keine Antwort. Oder haben eine Antwort und wenn sie darüber nachdenken, merken sie, fuck, das ist nicht die richtige Antwort. Ich habe so viele Leute, wo ich die Antwort drauf geben könnte, dass ich mir überlegen müsste, wenn ich zuerst anrufe. Ja. Und das ist ein unglaubliches, geiles Gefühl von Sicherheit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wow, dieses Gefühl von Sicherheit, jetzt zum Beispiel in dieser krassen Zeit, wo die Banken kollabieren, ja, in den krassen Krisenzeiten, Krieg, Covid, lalala, wir können uns immer weniger auf Regierungen oder wir erkennen immer mehr, dass bei uns wenig, das gar nicht auf Regierungen oder auf große, mächtige Institutionen verlassen können. Worauf wir uns verlassen können, sind die Menschen in unserem Umfeld, die ein aufrichtiges Interesse an unserem Erfolg und unserem Wohlergehen haben. Und das ist eben unsere unmittelbare Community. Und irgendwann habe ich das erkannt. Und ich habe halt meine ganzen Sales-Projekte gemacht, um Geld zu verdienen. Aber ich wollte eigentlich viel, viel mehr bewirken. Ich wollte was verändern. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mit dem, was ich mache, was verändere. Ich wollte mein Ding finden. Und ich habe viele Jahre gebraucht, um zu schnallen, wie ich aus diesem Netzwerk, das ich habe, ehrlich gesprochen, Profit schlagen kann. Ja? Ich konnte das einfach nicht checken, bis ich irgendwann verstanden habe, hey, es gibt dieses Modell Business Clubs und die funktionieren. Ja, ich habe mich nur selber nie da gesehen und habe dann einfach angefangen, damals mit einem Sales-Online-Training, jede Woche an meiner Community was über Sales beizubringen, dass sie halt mehr Geld verdienen im Business. Ja, da waren es viele Selbstständige. Irgendwann haben die dann alle gut Geld verdient, wollten dann was über Marketing lernen, über weniger Netflix gucken, Ängste überwinden, Partnerschaft, Gewicht abnehmen, ja. Gesund werden. Und dann habe ich mein ganzes Netzwerk angefangen, diese spannenden Leute einzuladen, noch meine Gast-Session zu machen. Und von Woche zu Woche wurde das immer komplexer und von einem Sales-Training, ein allgemeines Business-Training, ein allgemeines Lifestyle-Training oder was auch immer, irgendwann kein Training mehr, weil wir haben uns dann live getroffen und es wurde eine richtige Community draus. Und weil eben alle aus dem Business-Kontext kommen, eben eine Business-Community. Und das nennt man dann halt gerne auch mal Business-Club. Also es ist so ganz organisch und natürlich entstanden. Und jetzt schlägt es halt einfach immer mehr Wellen. Wir sind auf der Journey, international zu werden. Wir setzen uns immer mehr in diesem Bereich Conscious Entrepreneurship, Regenerative Businesses. Das heißt, wie können wir Unternehmen aufbauen, die die Welt und den Menschen dabei helfen, zu heilen, sich zu regenerieren, gesund zu werden, damit wir als Menschheit länger bestehen können. Und in dieser Nische gehen wir immer tiefer rein und lernen immer mehr spannende Leute kennen. Wir werden international, ist gerade eine richtig geile Journey.
Du hast ja gerade selber gesagt, das Thema Netzwerken ist ein super wichtiger Faktor, um auch beruflich erfolgreich zu sein. Wie wichtig oder welchen Stellenwert siehst du aus einem wirklich nahbaren, greifbaren Netzwerk? Nur du hast ja gesagt, Leute, die ich irgendwie anrufen kann. Aber jetzt mal angenommen, du hast wirklich bei dir privat ein Thema und du brauchst jemanden, der vor Ort ist. Ich sag mal, bei LinkedIn ist es ja wirklich so, du kennst jemanden, aber der sitzt irgendwo in der Welt. Der hilft dir vielleicht businesstechnisch remote, aber kann er dir auch helfen, wenn du wirklich jetzt mal hier so ein Thema vor Ort hast, ne? Wie hoch ist für dich der Stellenwert wirklich von auch Community-Treffen, dass man auch wirklich mal zusammenkommt, dass man wirklich weiß, wer die Person ist, dass man die live in Farbe sieht, sprechen hört, sich unterhält?
Also das ist ganz essentiell. Ich sage immer, nichts ist wichtiger als die persönliche Präsenz, das live in real life hier zu erleben miteinander und sich zu spüren und zu fühlen. Das haben wir in Covid gemerkt, wie Einsamkeitsraten und Mental Health Issues hochgeschossen sind. Und deswegen machen wir halt auch richtig geile Events, die Leute in diese Berührung, in die Begegnung, in die Connection führen. Zum Beispiel Pyjama-Partys für Unternehmer, ja, wo sie halt einfach mal den Anzug zu Hause lassen und sich richtig connecten können in einem ganz anderen Kontext. Wir lassen die Grenzen verschmelzen und lassen alle in dieses Gefühl von Einheit fließen. Das ist richtig geil. Und da merken alle, wie wichtig das ist. Und das ist so heilsam. Ich meine, wir sind alle, die Menschen sind in kleinen Stämmen aufgewachsen, haben sich am Lagerfeuer versammelt und Geschichten erzählt. Und so wurden halt Weisheiten weitergetragen, so wurden Probleme gelöst. So wurde gemeinsam reflektiert, ja, und es gibt immer noch Stämme, die das heute tun. Also das ist unser Ursprung. Deswegen ist es wichtig, immer wieder zum Ursprung zurückzukehren. Nichtsdestotrotz kann man auch vieles schon auch mal online über die Distanz lösen. Es gibt spannende Studien natürlich jetzt wieder mit Quantenphysik und so weiter, wie man halt auch über die Ferne mit Gedanken etc. pp. Sachen beeinflussen kann. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ich hatte 2021 irgendwie in dem Dreh, hatte ich eine richtig krasse Panikattacke. Und ich habe sofort diesen einen Menschen aus meiner Community angerufen, wo ich weiß, der kann mir bei sowas helfen. Und der war zum Glück erreichbar. Und er hat mich innerhalb von 5 bis 10 Minuten wieder runtergebracht. Also ich konnte fast nicht mehr arbeiten. Ich habe krass überatmen. Hatte fast hyperventiliert. Ich habe geheult am Fließband. Ich habe geschrien. Meine Emotionen haben sich nur so krass überkocht. Ich habe nur schwarz gesehen und habe es aber noch geschafft, ihn anzurufen. Und innerhalb von 5 bis 10 Minuten hat er mir geholfen, wieder den Boden unter den Füßen zu finden und mich dann ein Stück weit an die Hand genommen, auch über die nächsten Tage, dass ich wieder da rauskam und auch Tools dann mir angeeignet habe, wie ich in Zukunft mit solchen Situationen umgehen kann. Na, das war so nachts um 3 Anruf.
Ja, ich glaube, was viele auch unterschätzen ist, oder beziehungsweise wo viele vielleicht auch nicht den wahren Hintergedanken von einem starken Netzwerk sehen, ist halt wirklich auch so die Vielseitigkeit, ne? Alle denken ja immer nur, ich brauche ein Netzwerk, damit ich mehr wirtschaftlich erfolgreich sein kann, damit ich mehr Kohle machen kann, damit ich, ne, Leute kennenlerne. Aber das Netzwerk ja auch, also wenn man mal zurückdenkt an die Ursprünge, wofür hat man früher andere Leute gebraucht? Man hat andere Leute gebraucht aus verschiedenen Aspekten, Sicherheit, Schutz, diese ganzen Bedürfnisse, aber man hat sie auch zum Überleben gebraucht, weil man selbst konnte ja nicht alles. Das heißt, man musste tauschen, man musste gucken, was kann der eine, was kann der andere, ne, und man hat sich quasi ergänzt. Und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke, warum man heute netzwerken sollte. Man soll sich Leute suchen, die Sachen, die man vielleicht selber nicht so gut kann, gut können und das dann tauschen mit etwas, was man selber gut kann. Also dieser Mehrwertgedanke auch, ne? Und ich finde es total schön, dass du es gerade gesagt hast, in dem Fall von deiner Panikattacke. Da ging es darum, dass die Person, ne, auf dich einredet, mit dir redet, dich kennt und weiß, was sie sagen kann, damit es dir wieder gut geht. Ne? Und das hatte gar nichts mit Business zu tun, das hatte gar nichts mit irgendwelchen anderen Gedanken zu tun, sondern da ging es wirklich um rein emotionale Ebene. Ne? Und das finde ich so schön, weil wenn man so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, warum möchte ich eigentlich ein Netzwerk haben, warum möchte ich eigentlich mit anderen Leuten in Kontakt sein, da muss man viel mehr auch an diesen Gedanken denken. Erstmal, was kann ich geben? Also was ist meine Aufgabe in diesem Leben, in diesem Netzwerk? Und wenn du gibst, dann darfst du natürlich auch annehmen. Am Ende des Universums gleicht immer alles aus, ne? Aber dann wirklich zu gucken, okay, wer kann in welcher Situation mich hier und da unterstützen, ne? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, woran man denken sollte.
Amen. Wir Menschen sind leider aufgrund unserer Gehirne ziemlich primitiv strukturiert. Langfristiges Denken fällt uns extrem schwer. Wir sind immer sehr krass auf Kurzfristigkeit gepolt, ob wir wollen oder nicht. Und das führt dazu, dass wir gerade im Wirtschaftskontext, gerade jetzt, wo viele Leute in der Post-Covid-Zeit extrem viel nachzuholen haben und gerade so ganz krass im Business sind und Deals und Deals und Deals und Wachstum, Wachstum, Wachstum machen, Geld einsammeln, sind wir extrem transaktional unterwegs. Das heißt, wenn ich dir jetzt 2.000 Euro gebe, will ich sofort von dir wissen, wie du mir daraus 3.000 machen kannst oder 4.000 oder 5.000, und zwar jetzt sofort. Und wir unterschätzen komplett die ganze Vorarbeit und ich will es gar nicht Arbeit nennen, aber ich sitze heute auf einem Pool von Menschen für die verschiedensten Themen und meine Gedanken, ich bin ein sehr kreativer Typ, ich habe ständig irgendwelche verrückten Ideen und diese verrückten Ideen finden heute sofort irgendwo Hand und Fuß. Das sind nicht mehr irgendwelche Ideen, die verschwinden, sondern ich kann sie direkt aufgreifen und was draus machen. Und das habe ich halt über die Zeit aufgebaut. Und das habe ich aufgebaut, weil ich nicht transaktional gedacht habe, sondern weil ich mich verliebt habe in den Prozess, Beziehungen aufzubauen. Und so kommen wir vielleicht noch gerade zu einem ganz wichtigen Thema, das ich heute noch unbedingt mitbringen wollte. Das Thema Ziele oder anders. Ich habe gerade über die letzten Wochen meine gesamte Kreativität verloren. Jedes Mal, wenn ich was schreiben wollte oder was verfassen wollte und auf den Bildschirm geguckt habe, war mein Gehirn einfach blank. Also war irgendwie nur auf weiß, ich habe nichts mehr gesehen. Und diese Kreativitätsblockade hatte sich jetzt gerade gelöst. Denn ich habe eine Sache erkannt. Ich habe krasse Ziele gesteckt für mich und mein Team. Krasse Deadlines dazu. Und das hat extremen Druck erzeugt. Und immer, ich habe erkannt, immer wenn ich in meinem Leben wirtschaftlich krasse Ziele gesetzt habe oder überhaupt Ziele mit Zahlen gesetzt habe, bin ich ein Stück weit von meinem Weg abgekommen, weil das oftmals halt irgendwelche dahergezogenen Meilensteine sind, die mich jetzt einfach nur gerade motivieren sollen. Aber das hält nie langfristig. Das ist wie mal einmal so eine Pille schlucken und die dir ein bisschen Gas gibt oder ein Red Bull trinken. Aber das geht halt wieder vorbei, die Wirkung. Und dann fühlt es sich leer an. Und wir wissen auch aus der Psychologie, dass erreichte Ziele, dass nach dem Erreichen großer Ziele oftmals ein Gefühl von Depression oder Leere halt erstmal sich breit macht. Und dann brauchen wir schnell das Nächste. Das heißt, ich habe wieder erkannt, die Ziele, die mich glücklich machen, die mich langfristig erfolgreich machen, sind dann die Geschichten, wo ich mich in den Prozess verliebe. Ja, ich habe seit 20 Jahren knapp 20 Jahren ein Fitnessziel gehabt, das ich nie erreicht habe, weil ich mich nicht drauf konzentriert habe, mich in den Prozess zu verlieben, sondern immer nur auf dieses Ziel geguckt habe und dann ganz schnell immer nur noch sehe, dass ich da noch nicht bin und dann frustriert werde. Ich stecke Erwartungen hin. Und wenn die Dinge nicht so werden, wie ich sie erwarte, entsteht halt Frustration. Die Frustration überträgt sich auf mich und alles im Umfeld und blockiert dann die Kreativität. Und je weiter ich dann vom Erreichen des Ziels wegkomme, desto mehr erhöht sich der Druck auch. Und das habe ich erkannt und habe einfach losgelassen und habe halt immer wieder erkannt, wie arrogant bin ich denn, dass ich glaube zu wissen, welches Ziel für mich, mein Business und mein Team gerade richtig ist. Also welche Zahl für ein Projekt, ja, ob wir jetzt von Umsatzkunden erreichen oder eine Konferenz, die wir gerade bauen, halt reden, völlig wurscht. In den Prozess zu verlieben ist der Schlüssel.
Ja, es ist schön, dir zuzuhören, weil ich sehe das in dem, was du sagst, sehe ich mich ganz, ganz häufig wieder. Und gerade so dieses Thema Kreativität ist ja wirklich was, was man gar nicht erzwingen kann. Ne? Ich war jetzt ja letztens mit meiner Mom im Urlaub und habe halt morgens meine kreativste Zeit. Und dann sitzen wir da beim Frühstück und sie trinkt ihr Kaffee und ich trinke meinen Kaffee und arbeite halt so ein bisschen, weil ich halt morgens kreativ bin. Und dann fragt sie mich halt, ja, wie lange ich denn jetzt noch arbeite? Und da habe ich gesagt, das kann ich dir gar nicht sagen, weil es kann sein, dass es noch 5 Minuten dauert, bis ich einen Text geschrieben habe. Es kann auch sein, dass es noch 50 Minuten dauert, weil Kreativität kannst du halt nicht erzwingen. Ne? Also Kreativität ist, ja, das fließt oder es fließt halt nicht. Ne? Und wenn du halt mal eine Zeit hast, wo es nicht so gut fließt, dann musst du dem Ganzen mehr Zeit geben. Aber auch hier wiederum ist es ganz gut, wenn man sich eben feste Grenzen setzt. Ne? Wenn man sich Deadlines setzt. Also ich mache gerade zum Beispiel so ein bisschen mit dem Simon Schreiber Content Coaching für LinkedIn. Und ich habe quasi jeden Tag meine Deadline, weil er dann immer mit mir zusammen meinen Content anguckt für den nächsten Tag. Also das heißt, ich muss bis zu einer gewissen Uhrzeit meinen Content fertig haben. Und wenn ich es halt nicht habe, dann ist kein Problem, dann stirbt niemand. Aber dann habe ich halt den Tag vergeudet, in Anführungszeichen so. Ne? Und das ist halt so das Thema. Man muss sich schon so ein bisschen auch gucken, dass man sich das so zurechtlegt, dass man so eine gewisse Drucksituation erzeugt. Egal, ob das jetzt etwas ist, was kein Geld kostet oder eben, ne, also ich meine, gerade wenn du Umsatzziele oder so hast, ist ja nochmal ein anderes Thema. Für mich ist jetzt der LinkedIn-Content, den ich mache, ja erstmal rein zur persönlichen Positionierung, zum Brandbuilding. Ne, damit verdiene ich ja jetzt kein Geld. Also es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt einen Text schreibe, dass ich dann weniger Umsatz mache. Aber trotzdem ist es ganz, 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 ganz interessant, dass die Herangehensweise, wenn du eben diese Deadlines hast, eine ganz, ganz andere ist, als wenn ich sage, ja, okay, ich mache jetzt mal was. Ja.
Das Gefährliche ist halt, in dem Moment, wenn du eine Deadline hast, machst du es, um die Deadline zu erfüllen. Du schreibst den Text, um die Deadline zu erfüllen. Und er kommt nicht mehr aus deiner pursten Intention heraus und verliert damit direkt an Energie, an Ladung, an Wert. Und ich habe festgestellt, dass jeder ist da ein bisschen anders. Ich bin halt dieser stark kreative Typ und ich habe letztlich einen Brainscan gemacht, einen sehr komplexen Brainscan, wo ein Neurowissenschaftler, dann ein Neurologe, dann mir das ausgewertet hat, ohne mich zu kennen. Der hat sich nur meinen Scan angeguckt, hat er mir dann eine Videobotschaft geschickt, wo er halt die Auswertung erklärt und hat gesagt, Thomas, es sieht so aus, als ob du extrem gut bist im Strategieren, also in der Arbeit mit der logischen Gehirnhälfte. Aber der Brainscan zeigt ganz klar, dass es bei dir auf deiner kreativen Gehirnhälfte massiv feuert. Das heißt, da ist richtig viel Voltage, da ist richtig viel Ladung da. Und es scheint so, dass du aufgrund der Strategien, die du hast, aufgrund der Arbeit mit dem logischen Gehirn, dass du diese Kreativität noch nicht ganz ausleben kannst und unterdrückst. Ey, wir sind, als ich das gehört habe, ne, bei mir sind die Augen aufgeschossen. Ich dachte nur, fuck, der hat so recht. Und um den Satz zu beenden, wenn ich 30 Tage jeden Tag schreibe, damit ich 30 Tage jeden Tag geschrieben habe, weil das halt jetzt einfach das Projekt ist, funktioniert es für mich persönlich nicht. Wenn ich aber mich in den Prozess des Schreibens verliebe, produziere ich am Ende viel, viel mehr und gleichzeitig auch noch viel, viel mehr Wert.
Ja, aber ich glaube auch irgendwo, das eine und das andere hängt so ein bisschen zusammen, ne? Weil wenn du dich jetzt nicht, sag ich mal, künstlich unter Druck setzen, sagst, ich will dieses Projekt anstoßen, ne? Also wenn du kein klares Ziel hast, so war es jetzt ja bei mir auch. Ich habe jetzt 30 Tage gesagt, ich poste jeden Tag Content auf LinkedIn, einfach als Challenge an mich selbst. Und wenn du diese künstliche Drucksituation nicht aufbaust, dann gehe ich mal davon aus, dass du gar nicht genug Volumen produzierst, um dich dann auch wirklich in das Thema Schreiben zu verlieben. Ne? Und so ist es ja mit allem. So ist es mit dem Thema Podcast, so ist es mit Arbeit, so ist es mit, ne, egal was du machst, du musst erstmal am Anfang Volumen machen, auch mit dem Training. Ja, wenn du jetzt sagst, ich gehe ins Fitnessstudio, mein Ziel ist es, ich will fitter werden. Ja, ich gehe jetzt einmal die Woche ins Fitnessstudio. Da baust du gar nicht genug Volumen auf, auch wenn du dich super krass zwingen musst. Aber wenn du sagst, ich gehe jetzt 3 Monate lang 5-mal die Woche ins Fitnessstudio, auch wenn du dich da vielleicht ein bisschen überwinden musst und zwingen musst, aber du hast dann so ein Momentum aufgebaut, wo es dir dann einfacher fällt, wo du dann wirklich dranbleiben kannst. Und diese Liebe zu dem, was du tust, die entwickelst du zwar nicht von Tag 1, weil Tag 1 ist scheiße, Tag 10 ist vielleicht auch noch scheiße, Tag 20 auch, aber Tag 50 ist dann der Tag, wo du sagst, boah, eigentlich macht das ja voll Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass ich das jetzt regelmäßig mache. Und dann hast du diesen Tipping Point, diese Überwindung, wo du dann wirklich sagst, ja, ich muss es zwar machen, um fitter zu werden, aber es macht mir Spaß.
Ich verstehe, was du sagst und das ist so witzig, weil so funktioniert das für viele Menschen definitiv. Ja, so kann man seine Gewohnheiten durchdringen und nicht alle Gewohnheiten sind dienlich für einen selbst. Ich bin halt da irgendwie echt ein anderer Schlag. Ich challenge das. Für mich ist es wie meine Partnerschaft. Ich habe mich entschieden für meine Partnerschaft und committed für meine Partnerschaft. Und seit wir zusammen sind, wird diese Partnerschaft jeden Tag konstant besser. Und das ist, weil ich mich in den Prozess und in die Partnerschaft eben auch einfach ganz krass verliebt habe. Da ist richtig viel Liebe und Hingabe da. Und genauso ist es für mich mit dem Gym. Ich kann gar nicht anders, als jeden Tag Sport zu machen, weil da so viel Liebe für den Prozess der Bewegung und die Beziehung zu Schmerz für mich sich so krass verändert hat, dass es quasi ganz anders ist. Ja? Und ich bin bei dir, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte zum Beispiel jeden Tag Content produzieren, dann heißt es für mich, dass ich mich committe für die Reise. Ja. Wenn ich mir jetzt sagen würde, in den ersten 30 Tagen muss ich jeden Tag posten, weiß ich, ich funktioniere so, das wird bei mir nicht klappen. Da kommt dann irgendwann dieser Kampf dagegen, die Sabotage oder halt einfach diese Blockade durch den Druck. Und erst wenn ich den Druck wieder rauslasse, komme ich wieder in den Flow. Und deswegen weiß ich dann aber, ich begebe mich jetzt auf die Reise, also mein Nordstern ist quasi Thought Leader zu werden oder Content Creator zu werden. Ja. Und ich spüre da halt einen Sog hin, weil das sowieso mich dahin zieht. So, und dann plötzlich ist das Teil meines täglichen Seins. Und dann kommt es quasi natürlich dazu, dass ich täglich schreibe. Das ist so meine Journey.
Siehst du mal, da hat jeder so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ist auch ganz witzig, ne, was da im Gehirn von Menschen so abgeht. Ne? Jeder hat irgendwie ist ein bisschen anders gepolt. Und das finde ich auch so spannend, weil egal mit wem du redest, du lernst immer was Neues über dich. Du lernst was Neues über Menschen. Und ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, gerade dass du jetzt auch gesagt hast, hey, ich challenge dich. Na, man geht ja auch oftmals davon aus, dass jeder so tickt wie man selbst. Ne? Und das ist ja auch eines der größten Probleme, dass man annimmt, jeder weiß alles, was man auch selbst weiß. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich würde jetzt hier gerne auf LinkedIn Content produzieren und du schreibst dann drauf los mit dem Gedanken, ja, Gott, die anderen Leute, die wissen das doch eh. Ne? Aber wenn du mal drüber nachdenkst, dass du vielleicht in deiner Journey schon viel, viel weiter bist und die Leute wo ganz anders abholen musst, ja. Oder egal, auch wenn das vielleicht im sportlichen Bereich ist. Ich bin ja auch Personal Trainer, ne? Und wenn ich jetzt immer davon ausgehen würde, dass jeder schon genau weiß, wie man sich richtig bewegt, dann bräuchten die Leute mich ja gar nicht, ne? Aber die brauchen mich halt, damit ich ihnen zeige, wie es funktioniert. Das heißt, das Level, auf dem ich ansetzen muss, ist halt meistens viel, viel niedriger als mein eigenes Level. Und das zu übertragen auch noch auf einen anderen Bereich, das ist sehr, sehr wertvoll. Und das zu übertragen auf jeden Menschen, mit dem man interagiert, also immer zu wissen, auf welchem Level, an welchem Punkt hole ich diese Person ab? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Skill.
Du hast was ganz Wichtiges angesprochen, ein sehr, sehr schöner Reminder. Und lass uns vielleicht damit auch die Session schließen, weil du ja gleich in den nächsten Termin darfst. Es gibt diese goldene Regel, ne? Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Immer wenn ich das höre, zieht sich's bei mir zusammen. Weil das bedeutet ja, man geht genau davon aus, dass alle genau das Gleiche brauchen wie ich. Nein, behandle andere so, wie sie behandelt werden möchten.
Das ist sehr, 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 sehr wertvoll. Ne? Das ist sehr, sehr cool. Und das finde ich ein tolles Schlusswort, weil das kann auch die Leute mal so ein bisschen anregen zum Nachdenken, ne? Was man mit diesem Zitat anfangen möchte. Und es gibt bestimmt ein paar Leute da draußen, die das unterschreiben. Es gibt bestimmt aber auch andere Leute da draußen, die das wiederum challengen wollen. Und ich finde es auch ganz gut, wenn man mal einen Podcast mit so einem offenen, ja, so einem offenen Statement beendet, weil das wiederum macht Lust auf mehr. Und ich bin mir sicher, Thomas, wir werden wieder mal zusammen hinter Mikrofon sitzen. Und dann können wir aufgreifen, genau diesen Punkt. Und vielleicht können wir ja auch, wenn wir das dann auf LinkedIn posten, die Leute so ein bisschen dazu animieren, ihre eigene Stellung zu nehmen zu diesem Zitat oder zu dieser Aussage, die du gerade getroffen hast. Fände ich sehr, sehr spannend.
Sehr gern. Es gibt auch noch die Perspektive, behandle andere so, wie sie es brauchen. Weil das gibt nochmal einen Unterschied zwischen dem, was ich möchte und was ich eigentlich brauche. Ja, und ich weiß nicht unbedingt immer, was ich brauche. Und das könnte eine wundervolle Diskussion werden. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Danke, dass ich hier sein durfte.
Thomas, wenn man jetzt mit dir interagieren möchte, weil du einfach ein super netter Typ bist und auch total spannende Dinge zu erzählen hast, wie findet man dich denn am einfachsten?
Auf LinkedIn unter meinem Namen Thomas Weidlich oder auf der Webseite bobc.rocks, also bobsy.rocks, rocks wie der Berg, wie heißt er? The Rock. Ja.
The Rock with Dwayne The Rock Johnson.
Dwayne The Rock Johnson mit S am Ende, bobsy.rocks. Und ansonsten im Instagram gibt es mich, glaube ich, auch noch, aber das reicht dann, glaube ich, schon.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es viele Möglichkeiten. In den Shownotes wird auf jeden Fall auch dein Kontakt verlinkt. Also von daher bin ich mir sicher, jeder, der dich finden möchte, findet dich.
So machen wir das.
Thomas, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag, / Abend in oder auf Bali, wie auch immer das grammatikalisch richtig ist. Und wir sehen und hören uns bald mal wieder.
Dankeschön, ich freue mich drauf und wenn du die Möglichkeit hast, komm am 24. und 25. Juni nach Potsdam zu unseren Inspiration Days und jeder, der das hier hört, nutzt vielleicht auch die Gelegenheit, wenn ihr irgendwie im deutschsprachigen Raum unterwegs seid, kommt dorthin, 2 Tage lang, geilen Mix aus Workshops, aus Talks, aus Zeremonien, Breathwork, Eisbaden, vielleicht eine Kakaozeremonie, abgefahrenem Tanzen und wir schaffen es, Knowledge zu verbinden mit einer kompletten Body-Mind-Soul-Experience. Verlinkt das vielleicht auch noch?
Schick mir gerne den Link dazu, verlinke ich auf jeden Fall. Ich leider kann nicht dabei sein. Was heißt leider? Ich bin im Urlaub. Das heißt, ich habe dann was anderes Tolles, was ich machen darf. Bali hat es diesmal nicht gereicht, auch zeitlich nicht. Also Bali würde ich machen, wenn ich mal so 2-3 Wochen machen könnte, glaube ich, um mal so richtig runterzukommen. Das ist momentan ein bisschen schwierig. Aber steht auf jeden Fall auch auf meiner Bucketlist, einmal Bali.
Sehr gern. Also dann, wenn ihr euch das hier anhört, denkt bitte dran, alle noch beim Felix euch ausbilden zu lassen, wie ihr euren Podcast geil aufbaut. Er hat mir gerade schon in der Vorbereitung von diesem Call so viele Sachen beigebracht, die ich schon wieder gar nicht auf dem Schirm hatte und wahrscheinlich mich gerade Monate an nerviger Research davor hast du mich gerade bewahrt. Also vielen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Ne? Also wenn ich was gerne mache, ist es anderen Leuten zu helfen, nicht in die gleichen Fettnäpfchen zu treten wie ich selbst. Ne? Und manchmal sind es so die kleinen Dinge im Leben. Ne? Deswegen heißt meine Firma auch Little Things Matter, weil es halt auf die kleinen Sachen manchmal ankommt. Na, und dann vielen lieben Dank, Thomas, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gerne. Ciao.
Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix@littlethingsmatter.de. Ich freue mich drauf.